So, guten Vormittag. Genau, die Kinder dürfen ins Kinderprogramm. Die Mädels stehen schon bereit. Viel Spaß euch. Ich freue mich, schön, dass ihr alle da seid. Und ich finde das schön, du hast es schon angesprochen, wir haben den drittletzten Sonntag im Kirchenjahr. Und an diesem Sonntag soll es so ein bisschen um das Thema gehen, so, also zumindest im Kirchenkalender, dieses irgendwie schon sein, aber nicht sein. Also dieses Jahr, irgendwie ist Gottes Königreich schon angebrochen, aber irgendwie ist es eben noch nicht ganz da. Und ich finde die Frage nach Gottes Königreich, nach dem Wiederkommen Jesu, ich finde, die ist sehr präsent, allgemein schon die letzten Jahre und auch Monate. Und Israel, also der Konflikt, finde ich, der hat das auch nochmal verstärkt. Und man merkt, man lebt in so einer Zeit, wo Zeichen gedeutet werden, Zeichen gesucht werden. Ich weiß jetzt nicht, wie das, sag ich mal, vor 20 Jahren oder so war, aber gefühlt ist die Aufmerksamkeit sehr hoch, wenn es um die Weltgeschehnisse geht. Also es ist eine sehr hohe Präsenz da. Überall sieht man diese schlechten Nachrichten oder die Bad News, und nicht selten passiert es eben, dass man die Bibel daneben legt und auch schaut, was finden wir denn wieder? Was sind endzeitliche Ereignisse? Woran können wir uns orientieren? Und es ist ja erstmal nicht schlecht. Aber neben all diesen Dingen, und das finde ich ist immer so ein bisschen ein Punkt, der vielleicht manchmal auch untergeht, gibt es auch andere Anzeichen für diese letzte Zeit, die man im Blick haben sollte. Und eine Sache, die ich auch beobachte oder die vielleicht mehrere Leute auch beobachten, ist, dass in Gemeinden unterschiedliche Auslegungen oder theologische Aussagen, die sich vielleicht auch widersprechen, oder unterschiedliche theologische Ansichten zu sehr viel Verwirrung unter den Gemeindemitgliedern führen. Und ich finde manchmal, dass dieses christliche Chaos, was da entsteht, noch gefördert wird durch den Zugang zu ungefilterten Online-Predigten oder Webseiten, christliche Webseiten, die man oft vielleicht gar nicht so richtig zuordnen kann. Und das kann mal ganz schnell passieren, wenn ich einfach nur was für den Teenkreis google oder für die Jungscha. Beispiel, ich mache das dann, wenn ich Bilder suche und dann denke ich so, oh, das ist ein schönes Bild, klick drauf, sag, schick mich mal auf die Webseite, wo das Bild herkommt, und zack, bist du bei den Zeugen Jehovas auf der Seite und denkst so, ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. So schnell kann das gehen, und manchmal gibt es aber auch Seiten, die unauffälliger sind, wie jetzt bei den Zeugen Jehovas, wo das dann ganz oben dran steht. Und vielleicht stellt sich da hoffentlich immer mal wieder jemand die Frage, was davon ist eigentlich richtig? Woran erkenne ich, was richtig oder was wahr ist? Woran erkenne ich, was Falsches? Wichtig ist mir im Vorhinein zu dieser Predigt zu sagen, wohin sie nicht führen soll. Nämlich dazu, dass wir anfangen, Prediger und Predigten immer gleich kritisch zu beurteilen. Also, dass man drin hockt und ganz genau zuhört und denkt, aha, kommt da jetzt irgendwas Falsches oder so? Das will ich nicht fördern. Ich will auch nicht fördern, dass man anfängt, Prediger als Irrlehrer abzutun, vielleicht auch schnell abzutun, weil sie vielleicht einen Stil haben, der ungewohnt ist, könnte neumodisch oder jugendlich sein. Viele Prediger haben ja tatsächlich einen Stil, wo man sich so denkt, so, okay, aber eigentlich ist man es nur nicht gewohnt, ist aber nichts Schlechtes an ihrer Lehre. Und da ist es mir einfach wichtig, dass diese Predigt jetzt heute nicht dazu führt, dass wir zu vorschnell Menschen als Irrlehrer bezeichnen. Genau, also es kann sein, dass ihr einen Prediger habt oder hört, der lehrt, und dann kommt mal raus, der hat einen Fehler gemacht. Das macht ihn dann aber nicht zum Irrlehrer zum Beispiel, sondern da gibt es dann andere Anzeichen, mit denen wir heute arbeiten wollen. Deswegen noch die viel bessere Frage, was ist mein Ziel? Genau, heute soll es um den Judasbrief gehen. Weiß nicht, wer sich schon mal sehr intensiv mit dem befasst hat. Und mein Ziel heute ist einfach, aufmerksam zu machen auf die Problematik von Irrlehre, Wachsamkeit zu schärfen in der Gemeinde und bei euch als Gemeindemitglieder und euch was an die Hand zu geben, womit ihr prüfen könnt, was ihr hört. Genau, deswegen heute der Judasbrief. Und Er ist, sag ich mal, eher unauffällig. Weiß nicht, den kann man auch schnell überblättern. Der hat nämlich nur 2 Seiten und ein Kapitel. Aber ist eben ein sehr wichtiges Buch, weil er sehr stark dieses Thema Irrlehre oder falsche Lehre behandelt. Zu Beginn möchte ich mit uns ein paar Informationen angucken. Die finden wir gleich auch bei den ersten 2 Versen im Judasbrief, wo der Verfasser einmal sich vorstellt. Der sagt, ich bin der Judas, ich bin der Bruder vom Jakobus. Und wer jetzt dieser Jakobus ist, das ist natürlich immer fraglich. Er hat leider keinen Nachnamen hinzugesagt. Also es wäre jetzt im Schwabenland, der hätte man gefragt, von wem jetzt genau. Und dann hätte er gesagt, ja, Jakobus hier Schmidt. Und dann hätte ich gewusst, der gehört zum Schmidt da, rum. Das hat er jetzt nicht gemacht. Aber es gab einen Jakobus in der Urgemeinde, der sehr präsent war. Und das war eben der, der in der Jerusalemer Urgemeinde unterwegs war. Der Jakobus, der Herrenbruder. Und daher gehen viele Ausleger davon aus, dass es sich eben beim Judas vermutlich auch um einen Bruder von Jesus handelt. Das ist aber nicht 100% sicher, aber doch sehr wahrscheinlich. Genau. Und dieser Judas weist zusätzlich aber auch ein hohes Wissen über alttestamentliche Geschehnisse auf und auch über frühjüdische Schriften oder außerbiblische Schriften. Das merkt man später dann in dem, was er schreibt, dass er manchmal Sachen zitiert oder herholt, die eben aus dem Alten Testament oder aus der jüdischen Literatur stammen. Einen Adressaten gibt es jetzt nicht wirklich, also es ist jetzt nicht wie bei einem Timotheusbrief, wo ganz klar ein Mensch oder eine Gemeinde adressiert ist, aber es wird klar, wenn man den Brief anfängt zu lesen, ist es eine christliche Leserschaft gemeint, eventuell sogar Judenchristen, weil die müssen ja die Anspielungen aufs Alte Testament auch verstehen. Und aber wie gesagt, es sind definitiv Christen, denn immer wieder wird die Bezeichnung an die Berufenen oder die Herausgerufenen oder die Geliebten benutzt. Das ist eigentlich immer eine Bezeichnung für Christen, genau. Datiert wird der Brief in die 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts, aber man kann es nicht so genau, also es gibt jetzt kein genaues Datum, also man kann jetzt nicht sagen, es wurde 70 nach Christus geschrieben, aber ungefähr 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts. Es empfiehlt sich übrigens, falls man Notizen machen will, nachher kommt nämlich noch eine ganze Reihe zum Mitschreiben. Genau. Und damit wollen wir jetzt mal einsteigen in diesen Brief und ich beginne mit Vers 3. Liebe Geschwister, ich hatte schon lange vor, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, sah mich aber jetzt genötigt, euch mit diesem Brief zu ermahnen. Kämpft für den Glauben, der allen, die Gott gehören, ein für allemal übergeben worden ist. Der Jakobusbrief, das wird hier in dem 3. Vers erstmal klar, ist eine Mahnschrift. Das Anliegen von Jakobus ist, seine Gemeinde zu ermahnen. Er warnt vor etwas, er mahnt aufzupassen. Sein Anliegen ist aber auch, dass die Gemeinde kämpft für den Glauben. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine der schwersten Aufgaben war, die die Apostel damals allgemein hatten. Also das Christentum verbreitet sich, damit auch die Lehre, damit aber auch viel Murks. Und die sind eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, quasi zu gucken, dass die reine Lehre in den Gemeinden beibehalten wird, dass nicht irgendwelche Leute sich einschleichen, wie es eben hier der Fall war. Genau, hier einmal das Ermahnen und das Kämpfen für den Glauben. Denn bei euch haben sich nämlich gewisse Leute eingeschlichen, die schon längst für das Gericht Gottes vorgemerkt sind. Es sind Menschen, denen die Ehrfurcht vor Gott fehlt. Sie missbrauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen und verleugnen damit Jesus Christus, unseren einzigen Herrn und Herrscher. Wir erfahren hier jetzt, vor was Judas die Gemeinde warnen will. Nämlich, es haben sich Menschen eingeschlichen. Menschen kommen in die Gemeinden, die schon längst für das Gericht Gottes vorgemerkt sind. Aber was heißt es? An den Menschen, was haben die gemacht? Waren die besonders sündig? Waren die besonders schlecht? Was haben die gemacht? Und es kristallisiert sich heraus, sie missbrauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen und verleugnen damit Jesus Christus. Das heißt, in anderen Briefen, hier wird es jetzt nicht explizit genannt, aber in anderen Briefen werden diese Menschen, die diese Merkmale aufzeichnen, als Irrlehrer bezeichnet. Hier findet sich das griechische Wort Pseudodidaskalos, also Pseudo könnte man jetzt sich auch herleiten, woher Pseudo kommt. Und der Didaskalos, also Lehrer oder die Lehre, man könnte es übersetzen mit entweder eben falscher Lehrer oder Lehrer der Lüge, ein Pseudolehrer quasi. Und was damit gemeint ist, ist, hier kommt jemand in die Gemeinde, der etwas lehrt, was aber nicht so ist, wie es scheint. Wenn man es grob sagen will, nicht überall, wo Christus draufsteht, ist auch Christus drin. Und hier ist es aber auch wieder wichtig, einen Unterschied zu machen, wenn man in die Gemeinden schaut, zwischen verirrtem Schaf und reißendem Wolf. Also es gibt die verirrten Schafe, das sind einfach Gemeindemitglieder, die vielleicht neu zum Glauben gekommen sind, die noch nicht so viel wissen, die vielleicht selber noch verwirrt sind von dem, was sie überall hören. Oder Menschen, die einfach was aufgeschnappt haben und sich jetzt fragen, ob das stimmt. Oder tatsächlich einem Wolf im Schafspelz, jemanden, der wirklich dann auch Einfluss hat und falsche Dinge lehrt. Muss man unterscheiden. Und eben ein wichtiges Kennzeichen, und das ist vielleicht sogar eins der wichtigsten, ist, dass Judas hervorhebt, Irrlehrer haben keine Ehrfurcht vor Gott. Ihnen fehlt die Ehrfurcht vor Gott. Was sich dadurch zeigt, dass sie billige Gnade leben. Also die Vergebung für Jesus, von der wissen sie, die nehmen sie auch irgendwie an, aber sie führt nicht dazu, dass sie ihr Leben verändern, sondern es führt dazu, dass sie das nutzen, um quasi in aller Freiheit weiterzuleben wie davor. Also es passiert keine Veränderung, sondern sie leben trotzdem Wissen um Jesu Vergebung und seinen Tod weiter zügellos weiter, wie es ihnen gefällt. Genau, dazu fangen wir hier mal an, eine Liste. Kennzeichen von Irrlehre. Eine ist in diesem Fall, wenn ihnen die Ehrfurcht vor Gott fehlt, ich habe es jetzt mal gottlos genannt, heißt aber nicht, dass sie jetzt Atheisten sind, sondern dass ihnen die Liebe zu Gott fehlt. Also sie haben diese Liebe nicht, dass sie aufhören zu sündigen, obwohl sie von der Vergebung wissen. Und das Zweite ist, sie vertauschen eben Gottes Gnade, sie leben billige Gnade. In diesem Fall kommt heraus, dass es eben durch ein zügelloses Leben, also durch Ausschweifungen quasi sichtbar wurde, dass sie das so leben, vor allem eben auch im sexuellen Bereich dann wahrscheinlich. Sie missbrauchen die Gnade, um ein zügelloses Leben zu führen. Die Vergebung führt also zur Rechtfertigung meiner Taten, dass ich sage, ja, mir ist ja schon vergeben. Also wenn Jesus mir ja für meine Schuld vergibt, kann ich ja das trotzdem machen, weil mir ist ja vergeben. Das ist quasi der Punkt von der billigen Gnade. Weiter kommt ein großer Block, den lesen wir gemeinsam. Und obwohl ihr das Folgende alles wisst, will ich euch dennoch daran erinnern, zunächst hat der Herr sein Volk aus Ägypten gerettet, dann aber doch alle vernichtet, die ihm nicht glauben wollten. Auch die Engel, die ihre Befugnis überschritten und den Platz verließen, den Gott ihnen zugewiesen hatte, hat er mit ewigen Fesseln in der Finsternis verwahrt, um sie an jenem großen Tag zu richten. Mit Sodom und Gomorra und mit ihren Nachbarstädten war es ähnlich. Ihre Bewohner lebten in maßloser sexueller Unmoral und trieben widernatürliche Dinge. Sie sind ein warnendes Beispiel und müssen die Strafe ewigen Feuers erleiden. Genauso schänden diese Wirrköpfe, also hier geht es wieder um die Irrlehre, genauso schänden diese Wirrköpfe auch ihren eigenen Körper. Sie ordnen sich keiner Herrschaft unter und verspotten überirdische Mächte. Selbst der Engelsfürst Michael wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit ihm über den Leichnam von Mose stritt. Er sagte nur, der Herr bestrafe dich. Aber diese Menschen, sie machen alles schlecht, was sie nicht kennen. Wie unvernünftige Tiere folgen sie ihrem inneren Trieb und laufen so in ihr eigenes Verderben. Es wird ihnen schlimm ergehen. Sie haben denselben Weg eingeschlagen wie Kain. Wie Biliam waren sie für Geld zu allem bereit und wie Korach gehen sie zugrunde an ihrer Aufsässigkeit. Diese Leute sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen. Sie besitzen die Frechheit, überhaupt daran teilzunehmen und mästen sich an euch. Sie sind Wolken ohne Wasser, die der Wind vorbeitreibt. Bäume ohne Frucht, kahl, tot, entwurzelt. Es sind wilde Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schändlichkeit aufschäumen, aus der Bahn geworfene Kometen. Sie werden für immer in der dunkelsten Finsternis bleiben. Schon Henoch, der Nachkomme Adams in siebter Generation, hat ihnen diese Strafe angekündigt. Passt auf, der Herr kommt mit Abertausenden, die alle zu ihm gehören, und wird Gericht halten. Er wird all die Gottlosen und ihre Auflehnung gegen ihn überführen und sie für ihr bösartiges Treiben und ihr gottloses Reden bestrafen. Diese Menschen murren und nörgeln und folgen doch nur ihren eigenen Begierden. Es sind großspurige Angeber und schleimige Schmeichler, die nur auf den eigenen Vorteil aus sind. Ganze Liste. Wir gucken uns jetzt genauer an. Wovor muss sich denn Gemeinde hüten? Weitere Kennzeichen. Ein weiteres Kennzeichen, was hier aufgezeigt wird oder wie sie betitelt werden schon eher, ist, dass es Wirrköpfe sind, Träumer, Menschen, die ihre eigenen Wünsche nachjagen und ich habe es mal so genannt, sie verachten Überliefertes. Weil wenn es ein bisschen Wirrköpfe sind und ein bisschen Träumer, dann halten die sich nicht an das, was sie quasi mitgekriegt haben, sondern dann vermischen die das mit allem Möglichen. Und ihre Predigt spiegelt eher eigene Wünsche oder Bedürfnisse wider als Weisung Gottes. Das Zweite ist, sie leben offensichtlich zügellos. Sie schänden ihren eigenen Körper, sagt Judas hier. Und das durch sexuelle Unreinheit und durch Ausschweifung, die hier sogar mit Sodom und Gomorras Verhalten verglichen wird. Jetzt denkt der ein oder andere vielleicht, aber die Ausschweifung oder das Zügellose, es könnte ja auch anders aussehen, dass sie einfach dauernd Party gemacht haben. Aber ich musste da tatsächlich auch an 1. Korinther 6, Vers 18 denken, wo das Ganze definiert wird, wo gesagt wird, alle anderen Sünden spielen sich außerhalb vom Körper des Menschen ab. Wer aber seine Sexualität freizügig auslebt, sündigt gegen den eigenen Körper. Man schändigt seinen eigenen Körper. Das tut einem selber nicht gut. Das ist die einzige Sünde, die auf einen selber zurückfällt. Ein weiteres Zeichen, sie verachten Jesu Herrschaft über ihrem Leben. Also sie verachten die Herrschaft Jesu, sie wollen ihr eigener Herr sein, habe ich es mal genannt. Vielleicht kennt das jemand aus einer Andacht oder so, aus dem Teenkreis, dieses, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Bist es du oder hat da tatsächlich Jesus die Herrschaft drüber? Was sagen Gottes Gebote für mich und mein Leben aus? Kann ich mir da rauspicken, was mir gefällt oder sage ich, okay, das ist schwer, was Jesus mir hier auferlegt, aber ich möchte mich daran halten, weil ich weiß, er meint es gut. Oft könnte sich das auch so zeigen, indem man sagt, was gilt nicht für mich heute. Aber auch hier gilt wieder Vorsicht, denn nur wenn dann, also da gibt es jetzt einen kleinen Clou, den man beachten muss. Wenn jetzt ein Lehrer oder ein Prediger vorne steht und eine Stelle mit dem Kontext differenziert, also den Kontext aufzeigt von einer Stelle und aufzeigt, warum man das deswegen wie lesen muss, dann heißt es nicht gleich, dass er die Gültigkeit der Bibel abspricht. Das ist auch wieder wichtig. Dann macht ihn das nicht automatisch zum Irrlehrer. Sondern oft geht es da eben um Gefühle, Bedenken, Zeitgeist, brüchige Quellenlage, eben oft sowas wie, also wenn man da jetzt fragen würde, ja, wie kommst du drauf, dass das nicht mehr gilt? Ja, das kann man also heute auch nicht mehr so sehen und das ist ja eigentlich eine Zumutung und genau. Also hat eigentlich nicht wirklich ein Fundament, die Argumentation. Weiter. Sie spotten überirdische Mächte. Sie haben keine Demut gegenüber dem Göttlichen. Sie haben keinen Respekt vor Gottes Allmacht oder vor dem Gericht. Keine Demut vor dem Göttlichen. Sie machen sich Gott gleich. Und da wird jetzt ein sehr verwirrender Einwurf gemacht mit dem Erzengel Michael. Ich weiß nicht, wer das gerade vorher gelesen hat und sich dachte so, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe es zuerst auch nicht ganz verstanden, aber da wird quasi der Einwurf gemacht, der verdeutlichen soll, der Erzengel wagte es nicht mal, ein Urteil über den Teufel zu fällen. Also es wird quasi hier auf eine nicht alttestamentliche Stelle, Quelle zurück verwiesen, wo überliefert wird quasi Mose Begräbnis und wie der Erzengel dann mit dem Teufel um den Leichnam streitet, weil der Teufel quasi Anspruch darauf erheben will, weil er sagt, ja, der Mose, der hat aber gesündigt, der hat jemand umgebracht und der Erzengel sich dagegen stellt, aber, und das ist eben der Punkt hier, er wagt es nicht, ein Urteil über den Teufel zu fällen. Selbst der Erzengel Michael kennt seinen Platz. Es wäre eine Anmaßung gewesen, hier zu urteilen, obwohl Gott das Urteil eben aussteht. Deswegen dieses, der Herr wird über dich urteilen. Und Judas setzt jetzt eben hier diesen Vergleich von diesem Erzengel gegenüber den Irrlehrern, wo er sagt, der wusste seinen Platz, die kennen ihren Platz nicht. Die haben die Demut nicht. Und sie lehren Falsches über das Gericht und die Errettung durch Jesus, zum Beispiel, dass es kein Gericht geben wird, dass am Ende doch alle in den Himmel kommen, dass es vielleicht egal ist, welche Religion man lebt oder wie man lebt. Und sie nehmen sich das Recht heraus, über Gottes Entscheidungen hinweg zu urteilen und einfach was anderes zu lehren, weil ihnen das vielleicht nicht passt, was da steht. Ein weiterer Punkt, sie handeln unvernünftig. Sie sind verständnislos, sie verstehen nicht, sie machen alles schlecht, was sie nicht kennen. Sie sind unvernünftig wie Tiere, steht hier. Sie folgen ihrem inneren Trieb. Und das kann man jetzt auf einer geistlichen und auf einer geistigen Ebene sehen. Also einerseits wenn ich es jetzt runterbrechen müsste auf uns heute, könnte man vielleicht sagen, okay, das sind, wenn ich ein Wunder nicht verstehe, dann tue ich es halt ab, weil alles, was ich nicht verstehe, was ich nicht kenne, was nicht wissenschaftlich belegbar ist, das kann nicht sein. Oder auch eben zum Beispiel der Gedanke, was heute vielleicht eher präsent ist, der Gedanke von Enthaltsamkeit ist nicht nachvollziehbar, weil man sich nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Und dann werden solche Dinge direkt abgetan, weil man sie nicht versteht, weil sie vielleicht meinem inneren Trieb nicht entsprechen und deswegen kann es ja eigentlich nicht richtig sein. Und dann wird es auch nicht gelehrt. Und dann folgt in Vers 12 eben eine Vergleichsreihe mit alttestamentlichen Beispielen. Wir haben hier Kain, der eben geistlichen Neid hatte, Biliam, der für Geld zu haben war, Korach, der aufsässig war gegen die geistliche Obrigkeit. Und Judas spielt hier darauf an, oft kommt die Gefahr aus den eigenen Reihen. So war es in Israel, wie wir hier sehen, so war es bei Jesus und so kann es auch unter Christen sein, dass sich schnell mal etwas einschleicht in eine Gemeinde und ist wie Sauerteig, der plötzlich den Glauben übergreift von anderen Menschen und da einen schlechten Einfluss hat. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr alle misstrauisch gegen den anderen werdet. So, du, verführe mich nicht zum Irrglauben, sondern einfach dieses wachsam sein. Also ihr merkt, das sind sehr präzise Kennzeichen. Ich finde, wenn man die durchliest, dann merkt man schnell, was für ein Bild da auch gezeichnet wird. Und allein, dass hier die meisten gerade über Jesu Tod und Auferstehung gesungen haben, finde ich, ist ein gutes Zeichen. Dann gibt es noch einen Punkt, sie sind fruchtlos, leere Worte und Taten. In Vers 12 bis 13 im Judasbrief, da lesen wir sehr viele Bildnisse, sehr viele Vergleiche, da ist das mit den Wolken, die umherziehen und keinen Regen bringen, mit dem Baum, der keine Frucht bringt und das ist letztendlich, sind alles Bilder dafür, dass das Tun von den Irrlehrern fruchtlos ist. Das, was sie sagen, sind leere Worte, was sie tun, sind leere Taten. Also die Wolken ohne Regen, ich stelle mir vor, wenn die damals tatsächlich darauf gewartet haben, dass es regnet, da kommt eine Wolke, die haben Hoffnung, die freuen sich, jetzt regnet es, jetzt kommt endlich der lange ersehnte Regen, die zieht vorbei, kein Regen. Und so war das mit den Irrlehrern. Sind wie Bäume, die keine Frucht bringen, tot, ausgerissen. Sind wie Wogen im Meer, ihr Tun scheint vielversprechend. Also es passiert viel, es schäumt richtig auf, aber es ist halt nur Schaum, das Ergebnis. Sie scheinen wie Sterne am Himmel, denen man nachgehen will, aber ihre Lehre geht ins Leere. Am Ende fallen sie aus der Bahn und erlischen. Und es wird darauf hingewiesen, diese Menschen, die nehmen am Liebesmahl teil, also damals wurde das Abendmahl ja quasi, wurde sich getroffen und man hat zusammen Abend gegessen und damit dann auch das Abendmahl gefeiert. Also es war ein Abendessen mit einer hochgeistlichen Komponente. Und diese Menschen, die kommen jetzt aber nicht um der Gemeinschaft willen oder wegen dem Geistlichen, was da passiert, dem Gebet oder der Gemeinschaft auch mit Gott, sondern sie kommen eigentlich nur, um sich den Ranzen vollzuschlagen. Also sie dienen nicht wirklich der Gemeinde, sondern eigentlich nur sich selbst. Fruchtlos, leere Worten und Taten. Und noch ein weiteres, sie murren gegen Gott. Sie sind ungehorsam gegen Gott, wie Israel in der Wüste, aber sie folgen auch nur ihren eigenen Wünschen. Was spannend ist, ist, wenn man das Wort murren anguckt, hat es eine andere Bedeutung wie klagen zum Beispiel. Wenn jemand murrt, dann murrt er gegen Gott. Das heißt, ich bin unzufrieden mit Gott, aber ich tue das, indem ich gegen Gott bin. Das Klagen im Gegenzug ist was, was ich mit Gott tue. Also wenn es mir schlecht geht, ich kriege jetzt eine richtig schlimme Diagnose oder so, dann ist Murren, wenn ich sage, scheiß Gott, und mich dann aufrege und sage, also Gott, was der sich erlaubt in meinem Leben, und dann regt man sich auf über Gott, aber man klagt nicht mit Gott. Wenn ich hingehe und sage, Gott, ich verstehe das nicht, vielleicht hingehe und sage, Gott, ich ringe mit der Entscheidung, mit dem, was du mir auflegst, dann ringe ich mit Gott um Wahrheit, dann ringe ich mit Gott um etwas. Und diese Menschen hier, die bezeichnet werden, sie murren gegen Gott wie Israel. Gott hat sie gerade aus Ägypten rausgeführt und was tun sie? Bäh. Gott versorgt uns nicht. Ägypten war viel besser. Wir haben hier nichts zu essen, wir haben hier nichts zu trinken. Gott gibt ihnen Essen, Gott gibt ihnen Trinken. Jetzt haben sie die ganze Zeit nur dasselbe Essen. Und es wird die ganze Zeit nur an Gott rumgemotzt. Sie vertrauen ihm nicht. Sie vertrauen nicht seinem Plan und das macht sie ungehorsam. Sie fangen an, gegen Gott zu murren. Und es findet ein Personenkult statt. Sie sind Angeber, sie schwingen große Reden. Was Menschen leisten und tun und was sie sagen, das ist ihnen viel wichtiger als alles andere. Sie bewundern die Person. Wir haben später in einem Paulusbrief, oder vorher eigentlich in einem Paulusbrief, ja auch die Situation, wo Paulus anfängt, sich zu rechtfertigen, weil falsche Lehrer in die Gemeinde kommen, die ihn schlecht machen. Weil er vielleicht nicht so stark wirkt, wenn er da ist, wie sie das gerne hätten. Also das Ansehen von Paulus, das finden sie so schlecht, dass sie quasi ihn dann schlecht machen, obwohl er eine gute Lehre hat. Und so ist es da eben auch. Dann wird eine Person schlecht gemacht, nur weil sie vielleicht nicht ihrem Bild entspricht. Und ja, auch dieses sich selber dienen, Personenkult, was dient mir? Jesus und Paulus haben sich beide dagegen ausgesprochen, indem sie versucht haben, den Leuten klarzumachen, ihr müsst den anderen höher achten als euch selber. Das wäre was, das hätten die wahrscheinlich nicht gepredigt. Weitere Merkmale aus den Büchern, aus anderen Briefen, die ich noch dazu nehmen will, weil ich finde, sie sind sehr wichtig und sie unterstreichen das Gesagte auch nochmal, sind einmal, sie leugnen Jesu Menschwerdung, sie bestreiten, dass Jesus wirklich Mensch war. Oft wird dann eher gesagt, es war ein Wanderprediger, es war halt ein historischer Jesus, es war vielleicht nur ein Prophet oder so. Also sie leugnen, dass Jesus wirklich Gott war und dass Gott wirklich Mensch wurde. Sie leugnen seinen Tod und Auferstehung, wobei oft wird der Tod sogar eher noch akzeptiert als die Auferstehung. Also die Auferstehung ist da manchmal eher der Knackpunkt. Und sie leugnen Jesu Wiederkunft. Also das lesen wir auch in manchen Briefen, dass dann gesagt wird, da tauchen Irrlehrer auf, die sagen, ja, wo bleibt denn euer Gott? Er ist ja immer noch nicht gekommen, also wird er auch nicht kommen. Also sie leugnen, dass Jesus mal wiederkommen wird. Man kann also schon sich fragen, was sagen diese Menschen? Oder auch immer wieder prüfen, was sagen die Menschen, denen ich hier zuhöre beim Predigen über Jesus? Was für ein Bild wird hier gezeichnet? Und ein letzter Punkt ist eben auch, sie bringen Zusatzlehre, Sonderlehre nennt man das auch gerne. Und es ist das, was wir sehen, wenn wir zum Beispiel auf die Zeugen Jehovas schauen. Dann sehen wir, da war, und hier kommt der Personenkult, eine einzige Person, die eine Eingebung hatte, die alles verändert hat und eine neue Religion wurde geschaffen. Oft ist Zusatzlehre ein Punkt, die Irrlehrer mitbringen, was oft sich dadurch dann auch auszeichnet, dass das was ganz Spezielles ist. Das hat nur diese Person empfangen und das kann man auch nur empfangen, wenn man in diese Gemeinde reingeht oder in diese Gemeinschaft. Anders kommt man da gar nicht ran. Aber das ist nicht, was die Bibel uns zeigt, denn die Bibel ist ein offenes Buch. Jeder kann diese Lehre lesen, da ist nichts Geheimes. Alles, was man braucht, findet man darin. Und nirgendwo wird gesagt, und wenn einer auftaucht mit einer Zusatzlehre, hört auf den, weil wir sind halt unvollständig. Also Zusatzlehre ist auch was, was oft Lehrer auszeichnet. Deshalb, ihr liebe Geschwister, sollt euch daran erinnern, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus euch vorausgesagt haben. Sie sagten nämlich, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten werden, die nur ihren gottlosen Begierden folgen. Und genau diese Leute sind es, die Spaltung unter euch verursachen. Es sind triebhafte Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Die Apostel, die wussten, dass diese Menschen auftreten würden und sie haben davor gewarnt. In der letzten Zeit werden Spötter auftreten. Jetzt finde ich das lustig, weil manchmal, wenn man im Gespräch ist mit Christen, dann hört man das eben so, ja, jetzt ist Endzeit, jetzt leben wir da drin. Und das ist ein Bild, was mir zeigt, wir sind da drin tatsächlich, seit Jesus weg ist. Denn auch die haben in der letzten Zeit gelebt und das Irre ist ja, wenn man sich das bewusst macht, dieser Brief wurde in der zweiten Hälfte vom ersten Jahrhundert geschrieben, also irgendwann zwischen 50 und 100 nach Christus, wahrscheinlich. Da war ja alles noch so frisch, auch die mündliche Überlieferung war so frisch und selbst da sind schon Menschen aufgetreten, die das gespottet haben, was da gesagt wurde, die da falsche Lehre reingestreut haben. Schon damals war Irrlehre ein Thema und war ein Zeichen für diese letzte Zeit. Und 2000 Jahre später hat sich das durch die Jahre auch nicht verändert. Also wir sehen das ja dadurch, dass es so viele Abspaltungen gibt mit Sonderlehre oder weiß der Geier, dass eben diese Irrlehre immer noch kursiert, dass das nichts ist, was jetzt nur war, sondern dass das immer noch was ist, vor dem wir uns heute hüten müssen. Es gilt also, das, was man anschaut, das, was man liest, auch mit Vorsicht zu genießen und zu prüfen, was wahr ist und was nicht. Ein Einwurf noch zu den Irrlehrern. zu den Merkmalen, wir finden auch noch ein zweites Paar Irrlehrer in der Bibel, im Neuen Testament. Das sind dann diejenigen, die falsche Messias sind, die sagen werden, ich bin hier der Messias oder da ist der Messias und hier ist der Christus und da ist der Christus, aber nur durch Zeichen und Wunder quasi dann Menschen begeistern werden, aber eigentlich nicht Jesus sind. Die behandeln wir heute aber nicht. Also das ist nochmal ein extra Paar Stiefel. Heute geht es tatsächlich um das, was wir vorher hatten. Das Ergebnis von Irrlehre ist auf jeden Fall Spaltung, triebhafte Menschen, kaputte Menschen, die weiter in Sünde leben, ohne das wirklich zu begreifen, wie fatal das eigentlich ist. Menschen, die weiter verstrickt in ihrer Schuld leben, in der Annahme, ja, Gott vergibt das ja, aber billige Gnade leben und damit ja auch eigentlich ein gescheiterter Glaube, das ist ja eigentlich nicht richtig. Und damit ja auch, wie hier steht, so hart es auch klingt, eben ihnen steht das Gericht schon voraus. Also Gott macht keine halben Sachen, wenn es um seine Gemeinde geht, wenn es um das Rechte geht und auch um die Verantwortung vor der Gemeinde, vor allem in der Lehre. Das ist was, das ich selber tatsächlich immer wieder mir ganz arg bewusst mache und was mich schon auch immer wieder runterdrückt, wo ich mein Gebet ist, Herr, schenk, dass ich nichts Falsches predige. Dass das, was ich sage, nicht falsch ist, weil wenn ich mir Jakobus 3, Vers 1 angucke, wo steht, ihr wisst ja, dass die Lehrer ein strengeres Gericht zu erwarten haben und die Prediger, dann denke ich mir, ja, klasse, aber macht Sinn, weil Gott macht keine halben Sachen bei den Menschen, die verantwortlich für ihre Schäfchen sind, die verantwortlich dafür sind, dass die gesunde Lehre in der Gemeinde bleibt. Und noch krasser finde ich sogar, wenn Jesus deutlich macht, wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen werden würde. Also selbst Jesus macht ganz krass klar, also derjenige, der anfängt, hier meine Schäfchen in die Irre zu führen, da wird es nicht mehr lustig. Ich möchte jetzt aber zum Schluss kommen. Ihr, meine lieben Geschwister, ihr habt euer Leben auf das Fundament eures höchstheiligen Glaubens gegründet. Baut weiter darauf und betet so, wie der Heilige Geist es euch lehrt. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Seid auch selbst barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus diesem Feuer herausreißen. Mit wieder anderen solltet ihr zwar Erbarmen haben, müsst euch aber sehr vorsehen und den Kontakt mit ihnen meiden, dass ihr nicht von ihrer Sünde angesteckt werdet. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos mit der Freude erfüllt von seiner Herrlichkeit treten lassen kann. Das war jetzt ein bisschen grammatikalisch verkehrt, ich lese nochmal. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seine Herrlichkeit treten lassen kann. Diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist. Ihm gehört Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wir kommen zum Briefschluss. Und da habe ich nochmal drei wichtige Punkte, die neben diesen ganzen Kennzeichen jetzt für uns wichtig sind. Was bedeutet das jetzt alles für uns? Der erste Punkt, den ich rausnehmen möchte, ist Fokus auf die eigene Heiligung. Endzeitliche Neigungen haben den Nachteil, dass sie den Blick immer nach außen wenden. Man guckt, was passiert um mich rum, man guckt, wie verhalten sich vielleicht andere um mich rum, sehen die das auch, wie sind die drauf? Und ich glaube, was uns oft entgeht, ist, wenn wir wirklich überzeugt sind, dass Jesus bald wiederkommt, dann sollte ich schauen, wie mein Leben gerade aussieht und was vielleicht gilt, in Ordnung zu bringen. Da findet ein zweifaches Prüfen statt. Einmal mich selbst, heißt den Wachstum in meinem Glauben prüfen, wo stehe ich im Glauben und auch weiter zu fördern. Wie steht es um meine Beziehung mit Gott? Was kann ich tun, dass ich näher zu Gott komme? Aber auch in Gemeinschaft zu bleiben. Wie ist es mit den Menschen um mich herum? Wie lebe ich zu denen? Mit wem habe ich vielleicht Streit? Mit wem ist ein ungeklärtes Verhältnis? Wo muss ich um Vergebung bitten? Wo ist vielleicht auch eine Misslage in meiner Familie oder meiner Ehe? Auch ja, mit anderen Christen weiter Kontakt zu haben. Gemeinde zu nutzen, wo man kann. Und das andere Prüfen ist eben das, was ich euch ans Herz lege, ist dieses Quellenprüfen. Gesagtes prüfen. Also mündig Christ sein, was ja auch zur Heiligung dazugehört. Ein Ziel ist, mündig Christ zu sein, heißt auch, unterscheiden zu können und sich bewusst zu sein, woran unterscheide ich. Und da habe ich ein paar Tipps, die wir im Studium gelernt haben, die ich sehr praktisch fand. Nämlich einmal, wenn man etwas googelt, zu schauen, dass man offizielle Webseiten nutzt, wo man kann, auch von Gemeinden, eben jetzt vielleicht nicht gerade die offizielle Zeugen Jehovas Webseite, aber offizielle Webseiten nutzen. Man sieht, finde ich, relativ klar, welche Webseiten eher suspekt sind und welche eher eine Webseite sind, wo man sagt, okay, da kann ich Vertrauen reinlegen. Oder Lexika benutzen, bewerte oder auch, wenn es jetzt um die Bibel geht, Auslegungen und Kommentare bewerte zu nehmen. Und ein Punkt, den ich sehr gut fand, sehr weise, den hat mir damals mein Dozent mitgegeben für meine Bachelorarbeit, wo er gesagt hat, er will keine Behauptung in meiner Bachelorarbeit sehen, wo nicht mindestens in der Fußnote 3 Personen genannt sind, die diese Aussage genauso auch unterstreichen würden. Und dieses, ich finde, es hat was sehr Biblisches, dieses Drei-Zeugen-Prinzip, ich finde das was eigentlich sehr Gutes, weil dadurch kommen wir weg von diesem Sonderlehre. Wenn nur eine Person kommt und eine Behauptung aufstellt, würde ich immer prüfen, sagen das noch mindestens 3 weitere Theologen oder Leute, denen ich vertraue, wo ich weiß, die haben eine gute Basis, weil dann kann ich davon ausgehen, dass es nicht nur was ist, was diese eine Person als Eingebung hat, sondern was mehrere Leute auch sehen. Genau, also sich da auch zu fragen, wer sagt das denn noch? Ist das was Richtiges oder ist das was, was jetzt irgendein Typ halt sagt, er hat da jetzt was ganz Besonderes? Das zweite ist Fokus auf Verlorene und Zweifler. Auch den Fokus setzt hier Judas am Schluss nochmal. Seid barmherzig mit den Zweifelnden, mit den Leuten, die sich vielleicht schwer tun mit manchen Dingen, vielleicht auch mit Leuten, die noch verloren sind, die Jesus noch nicht kennen. Und da mache ich einfach Mut zur Verkündigung. Die endzeitliche Naherwartung von Jesu Wiederkunft, die fordert uns erst recht auf, missionarisch tätig zu werden. Ich frage mich manchmal, inwiefern ich wirklich beten will, Jesus, komm bald wieder, weil ich weiß um all die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auch in meinem Umfeld oder von Freunden, wo ich mir denke, aber ich kam noch gar nicht dazu oder ich habe es noch nicht geschafft, mit ihnen das Gespräch zu führen. Und wenn Jesus wiederkommen würde, dann wären sie verloren. Und ich finde, dieses Bewusstsein, sich zu machen, was bedeutet es, wenn Jesus bald wiederkommen soll, dann muss ich gucken, dass ich rausgehe und das auch verkünde. Das ist, finde ich, immer noch ein Zusatz, den man dazu sagen muss. Aber, und das finde ich eigentlich weise, dass Judas das hinzufügt, man soll vorsichtig sein und eine gute Selbsteinschätzung haben, wen man missioniert. Ich habe mir dann gedacht, dass zum Beispiel, wenn ich es auf dem Herzen habe, unter Junkies zu missionieren oder unter Verbrechern oder in irgendwelchen Straßengangs, aber mein Glaube ist vielleicht nicht fest genug und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich durch die Gruppendynamik dazu hinreißen lasse, bei dieser Sünde mitzumachen, die sie leben, dann sollte ich mich fragen, ob es wirklich weise ist oder ob es nicht Menschen gibt, die mehr Berufung dazu haben, dort zu sein. Denn das meint Judas, ihr passt auf, dass ihr euch nicht anstecken lasst. Also bei allem missionarisch tätig werden sich auch zu fragen, was verkraftet mein Glaube? Wenn ich meine, ich muss irgendwelche Streitglaubensgespräche auf der Straße führen und hinterher tun die Argumente von meinem Gegner mich eher davon abbringen, an Jesus zu glauben, dann muss ich vielleicht erstmal gucken, dass mein Fundament feststeht, bevor ich rausgehe und andere Leute quasi darauf anspreche. Also da sich immer wieder zu fragen, gut selbst einzuschätzen, mit wem kann ich das machen, über Jesus reden oder nicht, oder wo kann ich eben meinen Glauben so weit weitertreiben, dass ich das dann machen kann. Und der letzte Punkt, wahrscheinlich der wichtigste, ist der Fokus auf Gott. Dieser Brief endet mit einer, man nennt es Doxologie, einem Lob Gottes. Und das findet man hier. Hier wird Gott gepriesen. Letztendlich bewahrt Gott uns im Glauben, in Vertrauen und Gehorsam auf ihn. Das heißt nicht, dass er uns ganz fernhält von aller Sünde, aber dass er uns bewahrt vor dem Abfall vom Glauben. Letztendlich hat Gott unseren Glauben in der Hand und sagt auch, jeder, der in meine Hand gegeben ist, der wird nicht weggerissen werden.
Ich habe mal eine Frage. Was heißt denn Fokus?
Fokus heißt, zum Beispiel, wir haben hier eine ganz tolle Kamera hinten, die das aufnimmt. Und die hat eine Linse drinne. Und wenn das nicht scharf ist, dann sehe ich das Bild verschwommen. Also wenn die Linse versucht mich, also wird auf mich gerichtet, dann muss der Fokus stimmen, dass ich hinterher scharf bin im Bild und nicht irgendwie der Hinterkopf von der Heidi. Oder, also dann gibt es quasi einen verschiedenen Fokus, entweder ob ich den jetzt nah setze oder fern. Das merkt man zum Beispiel auch, wenn du jetzt dich konzentrierst auf den Hinterkopf von Johannes, dann wird dein Fokus auf seinen Hinterkopf geschärft sein. Dann siehst du das scharf, aber das Hintere verschwommen. Und so ist das manchmal bei uns auch, dass wir den Fokus verlieren. Weißt du, dass wir quasi wohin schauen, aber uns irritieren lassen von was anderem und wir sehen was Unwichtiges scharf und das Wichtige sehen wir nicht scharf. Wir müssen quasi uns wieder fokussieren, wir müssen den Blick wieder schärfen für etwas, so könnte man sagen. Verständlich? Nein, deinen Namen kenne ich nicht. Aber wir reden nachher, okay? Auf jeden Fall schön, dass Sie da sind. Genau, und zwar nochmal zum Schluss, diese Konzentration auf Gott. Ich kann auch sagen, wir richten unseren Blick wieder auf Gott, denn er hält am Ende unseren Glauben in der Hand. Er ist ein einzigartiger Gott. Was er getan hat, hat kein anderer Gott getan. Er ist ein alleiniger Gott, denn nur er hat einen Weg zum Heil geschaffen und den Tod überwunden. Nur er hat die Macht. Ihm steht alles zur Verfügung, jede Möglichkeit. Nur er hat die Herrlichkeit. Ich finde es toll, im Hebräischen ist dieses Wort, was hier für Herrlichkeit benutzt wird, so absolut, dass man nicht erst seine Herrlichkeit hinzufügen muss. Also es ist klar, wem die Herrlichkeit gehört. Da ist ein Absolutheitsanspruch drauf. Man weiß, es ist Gottes Herrlichkeit. Er hat die Gewalt, alles zu tun. Ihm ist alles möglich, ihm ist alles erlaubt. Das bedeutet, Gewalt zu haben. Und er hat alle Majestät. Und ich finde, das ist das Schöne, das leitet dann ganz toll über in die Offenbarung, wo alle Himmelswesen Gott loben und eigentlich genau diese Punkte auch sagen. Ihm ist alle Macht und Herrlichkeit und Majestät in Ewigkeit. Und das ist auch der Briefschluss, das gilt für immer und ewig. Denn Gott unterliegt nicht der Zeit oder irgendwas, sondern er ist ewig. Er war, er ist und er wird wiederkommen. Und ich glaube, dieses Gotteslob, das bleibt unsere Aufgabe, bis Jesus wiederkommt. Und das darf man uns auch anmerken und ansehen. Also aufmerksam bleiben, weiter dienen und Gott die Ehre geben. Und ich möchte, weil ich das einfach passend finde, uns nochmal diese letzten Verse vorlesen, einfach an uns gerichtet, auch als Ermutigung. Aber ihr, meine lieben Geschwister, ihr habt euer Leben auf das Fundament eures höchst heiligen Glaubens gegründet. Baut weiter darauf und betet so, wie der Heilige Geist es euch lehrt. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Seid auch selbst barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus diesem Feuer herausreißen. Mit wieder anderen solltet ihr zwar Erbarmen haben, müsst euch aber sehr vorsehen und den Kontakt mit ihnen meiden, dass ihr nicht von ihrer Sünde angesteckt werdet. Dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren und der euch makellos und mit Freude erfüllt vor seiner Herrlichkeit treten lassen kann. Diesem einzigartigen und alleinigen Gott, der durch unseren Herrn Jesus Christus unser Retter geworden ist, ihm gehört Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch gerne ein Gebet sprechen. Großer Gott, wo du doch unsere Erde geschaffen hast und alles, was um uns ist. Jeden Einzelnen, der hier sitzt, wunderbar gemacht hast im Mutterleib und ich an jedem Einzelnen freust. Ich danke dir, dass wir durch deinen Sohn, Jesus Christus, der auf die Erde kam und für uns gestorben ist, damit wir frei sein können, dass du uns dadurch das Leben schenkst. Und ich danke dir für deinen Heiligen Geist, den du in jedem wohnen lässt, der dich als Retter annimmt und der uns hilft, auch in schwierigen Zeiten, auch in solchen Zeiten wie jetzt gerade, auch die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern das Ende im Blick zu behalten und vor allem das Ziel. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir unseren Fokus behalten, gerade in diesen Zeiten, dass wir auf uns schauen, wo möchte dein Heiliger Geist uns auch ermutigen, Veränderungen anzugehen, in unserer Heiligung zu wachsen und auch dir ähnlicher zu werden. Wo können wir Menschen in unserem Umfeld mit dem Evangelium Hoffnung schenken? Oder erreichen, schenk uns da auch die richtigen Worte, die richtigen Situationen und die richtigen Begebenheiten, dass wir dich bezeugen können. Und schenk, dass wir immer und bei allem, was wir tun, Herr, dich nicht aus dem Blick verlieren, der du der alleinige Gott bist, der uns das Leben schenkt. Und ich danke dir einfach, für alles, was du uns gibst, dass wir heute hier sein dürfen, gemeinsam als Gemeinde vor dir mit vielen anderen Christen zusammen möchten wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, denn wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.